Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Vorsorge und Früherkennung rettet Leben, und in dem Fall ist es so, dass wenn man eine Brustkrebserkrankung sehr früh, nämlich in Stadium 1 oder 2 sagt man, hier erkennt, dann liegt die Heilungschance bei fast 100%.
Heute im Podcast Gesund und Glücklich bei uns zu Gast Maria Sauer, Geschäftsführerin der Krebshilfe Oberösterreich. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung und ein herzliches Grüß Gott auch von mir.
Liebe Maria, Oktober ist Brustkrebsmonat und das ist jener Monat, in dem die Krebshilfe immer wieder aufmerksam macht auf diese Erkrankung, auf die Vorsorge, auf die Früherkennungsmaßnahmen und auch auf die Unterstützung, die viele Betroffene brauchen. In Österreich ist ja jede 7. bis 8. Frau mittlerweile in ihrem Leben mit dieser Diagnose konfrontiert, erkrankt also an Brustkrebs. Die Initiative Pink Ribbon, wir haben beide dieses Mascherl, sammelt Spenden für die Brustkrebsforschung, und dieses Geld wird auch für die Unterstützung von Betroffenen verwendet. In Österreich sind es rund 7000 Frauen, die jährlich an Brustkrebs erkranken. Ungefähr 1600 sterben daran. Das macht Brustkrebs zur häufigsten Krebserkrankung der Frau. Wichtig ist bei der Erkrankung die Früherkennung. Also je früher, desto besser die Heilungschancen. Welches Vorsorgeprogramm gibt es denn in Österreich?
Ja, also vielen Dank auch, dass die oberösterreichischen Nachrichten hier wirklich sich dieses Themas jedes Jahr annehmen und auch wirklich in die Öffentlichkeit gehen, weil trotz des Vorsorgeprogramms, das es in Österreich gibt, dieses Früherkennungsprogramm, Mammographie und Ultraschall dazu, gehen leider noch immer sehr, sehr wenige Damen dieser Einladung nach und machen diese Vorsorgeuntersuchung. Und du hast es eh schon angesprochen, Vorsorge und Früherkennung rettet Leben. Und in dem Fall ist es so, dass wenn man eine Brustkrebserkrankung sehr früh, nämlich in Stadium 1 oder 2 sagt man, hier erkennt, dann liegt die Heilungschance bei fast 100%. Wenn ich mir aber hier zu viel Zeit lasse, aus welchen Gründen auch immer, Scham, Angst vor der Untersuchung, weil etwas rauskommen könnte, dann kann das auch das eigene Leben gefährden. Und deshalb sind wir eben auch mit unserer Aktion Pink Ribbon so dahinter, dass die Frauen dieses Früherkennungsprogramm in Anspruch nehmen.
Es ist ja so, dass es ein Screening-Programm ist. Das heißt, alle Frauen von 45 bis 69 werden eingeladen, bekommt man einen Brief nach Hause und braucht nur beim jeweiligen Radiologieinstitut anrufen und sich anmelden. Auch es geht auch ohne Überweisung vom Arzt. Man kann sich natürlich auch überweisen lassen. Wenn man was spürt, geht man zum Frauenarzt oder zum Hausarzt und lässt sich überweisen. Trotzdem, obwohl das jetzt sehr niederschwellig ist, wird es nicht so angenommen. Das liegt an Angst oder tut man das ignorieren?
Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, hier kommt ein bisschen die österreichische Mentalität durch, die Vogelstrauß-Politik, obwohl wir in Österreich sind und nicht in Australien. Aber dieses Kopf in den Sand, dann wird schon nichts sein. Das ist leider Gottes sehr verbreitet. Und auch das Thema, wenn ich es nur lange genug ignoriere, dann wird das schon weggehen. Nur der Krebs geht nicht von alleine weg. Ich muss ihn behandeln. Und eben, je früher ich das machen lasse, desto weniger invasiv sind die Behandlungsmethoden dann oder eine OP oder was auch immer, desto besser komme ich auch durch diese wirklich auch im letzten Ende lebensbedrohliche Erkrankung.
Die Heilungschancen sind ja sehr gut, wenn man es früher kennt, haben wir schon gesagt. Es gibt verschiedenste Therapien. Mittlerweile ist es schon sehr modern, von der Antihormontherapie über die Chemotherapie, über Immuntherapie, über natürlich auch Bestrahlung. Und für Frauen ist es schon ein ziemlicher Einschnitt.
Nicht nur für Frauen, muss ich auch hier sagen, es ist allgemein. Also eine Krebsbehandlung bringt natürlich massive Nebenwirkungen mit sich. Die Therapien werden immer besser, auch zielgerichteter, Gott sei Dank, weniger invasiv, weniger anstrengend auch für den Körper. Dennoch sind das massive Therapien, die da der Körper eben, um kranke Zellen zu eliminieren, durchgehen muss. Ja. Und je früher, wir sind immer wieder dort, ich es erkenne, desto weniger intensiv muss ich behandeln. Meistens sind diese Therapien auch in Kombination angewandt. Und ja, wenn ich wirklich eine schwere Form oder eine aggressive Form einer Krebserkrankung habe, dann hänge ich da auch sehr lange dran. Vor allem auch die Hormontherapie, die meistens mit einer Brustkrebstherapie einhergeht, dauert dann noch sehr, sehr lange, oft mal bis zu 7 Jahren oder auch noch länger.
Was wir noch vergessen haben zu erwähnen, ist bei der Vorsorge, was ja sehr wichtig ist, weil es gibt ja auch Frauen, die früher erkranken, als dieses Screening-Programm sie aufnimmt, ist ja die Selbstuntersuchung. Ja. Ich glaube, da bietet ja die Krebshilfe auch einiges an.
Ja, ich habe letzte Woche erst in Obernaukirchen ein Brustast-Seminar gehabt. Also das geht bei uns an, bei den Schulen, in den höheren Schulen, wo eben wir die jungen Frauen dazu motivieren möchten, ihre Brust jedes Monat einmal abzutasten, um eben wirklich den Körper gut kennenzulernen. Bei den jungen Männern wäre es der Hoden, bei den jungen Frauen ist es die Brust, wo wir eben sagen, bitte schaut's auf euch, wenn hier Veränderungen sind, dann bitte abklären lassen. Wenn Sie selbst Ihre Brust, Ihren Körper gut kennen, dann weiß man auch normalerweise, wenn etwas nicht stimmt. Also wenn etwas nicht mehr weggeht, wenn etwas größer wird, wenn etwas permanent eben dann anders ist. Nicht nur einen Monat wie im Zyklus, sondern eben das nächste Monat auch noch. Dann laden wir dazu ein, wirklich und appellieren, bitte wirklich das beim Gynäkologen, bei einem Spezialisten abklären zu lassen. Für uns ja eine Maßnahme ergänzend zur Mammographie. Also das wollen wir schon auch ganz bewusst betonen, dass ein Selbstabtasten nie eine Mammographie und den Ultraschall ersetzen kann, weil eben gerade bei der Mammographie dann sehr kleine Tumoren auch schon erkannt werden, dass ich nie ertasten würde.
Wann sollte man denn tasten? In welcher Phase des Zyklus?
Das Selbstabtasten wird empfohlen so ungefähr 3., 4. Tag nach der Regelblutung. Und wenn ich eben in der Menopause bin, dann ein bestimmter Tag im Monat festlegen und da eben Richtung Selbstfürsorge den eigenen Körper gut betrachten.
Viele fürchten sich ja vor der Mammographie, weil das ist ja eine Röntgenuntersuchung, bei der die Brust quasi eingequetscht wird oder zusammengedrückt wird, tut aber fast nicht weh, oder? Oder ist es unterschiedlich?
Das ist natürlich unterschiedlich. So wie jede Frau unterschiedlich ist, jede Brust unterschiedlich ist, ist das Schmerzempfinden unterschiedlich und natürlich auch, wenn ein Gewebe recht dicht ist, dann kann das schon unangenehm sein und teilweise auch ein bisschen wehtun. Aber das steht wirklich in keiner Relation zu dem, was eben dann eine wirklich lange Therapie machen würde. Und je früher, da bin ich wieder dort, je früher, desto besser. Und normalerweise ist es auch ein sehr gutes Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so meine Mammographie wieder abhaken kann, ich war erst vor 2 Monaten in etwa, wo man wieder so das Pickel hat, alles gut, dann ist das auch ein verdammt gutes Gefühl.
Und dann geht man in 2 Jahren wieder, ich glaube, es ist ohne genetische Vorbelastung alle 2 Jahre.
Genau, weil du die genetische Vorbelastung ansprichst, also das offizielle Einladungsalter für die Mammographie hast du angesprochen mit 45. Ich möchte hier auch noch ergänzen, dass es für Frauen, wo eben in der Familie bereits mehrere Brustkrebsfälle waren oder wirklich in direkter Linie auch etwas vorgekommen ist an Krebs, dann sollte diese Untersuchung bereits früher stattfinden. Also das heißt, man sagt, es ist so eine Daumenregel, wenn zum Beispiel die Mutter mit 45 an Brustkrebs erkrankt ist, dann 10 Jahre früher damit beginnen mit der Mammographie, weil die Chancen dann trotzdem eher hoch sind, dass vielleicht da auch etwas passieren kann. Also das heißt immer, bei einer Krebserkrankung in der Familie, dann die Angehörigen sollten diese Früherkennungsuntersuchungen oder Vorsorgeuntersuchungen wie eine Koloskopie, die ja Vorsorgeuntersuchung ist, bereits ja um die 10 Jahre früher machen. Immer natürlich auch in Abstimmung mit den Ärzten.
Es ist so, dass ja der Ultraschall, den man bei ganz jungen Frauen wahrscheinlich macht, weil da würde man keine Mammographie machen, wenn man nur einen Befund abklärt, tut gar nicht weh.
Ultraschall tut gar nicht weh. Es ist halt ein bisschen, das Gel ist ein bisschen kühl.
Ja. Genau.
Aber ansonsten tut es natürlich nicht weh. Und es wird auch normalerweise bei einer Mammographie dann noch zusätzlich auch ein Ultraschall gemacht, um eben auch noch andere Dinge abzuklären, die vielleicht da jetzt nicht sichtbar geworden sind bei der Röntgenaufnahme, die gemacht wird. Und es gibt ja auch ganz viele Mythen um das Thema, also wo Angst gemacht wird, wirklich teilweise ganz, ganz lustig. Also,
ja, dass die Strahlung sehr schädlich sei.
Ja, oder dass, wenn du das Zusammenpressen, damit es zwischen den Aufnahmeplatten hineingeht, also damit das gut aufgenommen wird, dann zerdrückt man den Krebs und solche Sachen. Gibt es da an Mythen? Also ganz, ganz schräg.
Krebs trifft ja die ganze Familie immer. Also wenn jetzt die Mutter oder Frau an Krebs erkrankt, auch Kinder und Partner sind betroffen, stehen zur Seite. Gibt es hier Hilfsangebote der Krebshilfe?
Ja, das ist unser sogenannter USP, den wir als Krebshilfe haben. Die Patientinnen sind in den onkologischen Abteilungen auch psychologisch meistens sehr, sehr gut betreut. Aber bei der Familie schaut es dann ein bisschen anders aus. Und wir sind als Krebshilfe nicht nur für Patientinnen und Patienten, sondern auch für die Angehörigen da. Das heißt, auch die versuchen wir hier mit einem guten psychologischen Angebot oder was man halt sonst noch von uns braucht, dadurch diese Gesundheitskrise zu bekommen.
Die Krebshilfe gibt es an mehreren Stellen in Oberösterreich?
Wir haben 15 Beratungsstellen in Oberösterreich. Wir versuchen hier auch Regionalität zu leben, dass die Menschen, die uns brauchen, eben auch in der Nähe jemanden finden, der sie in dieser wirklich schweren Zeit eben auffängt und unterstützt.
Und diese Psychologinnen und Begleiterinnen, die haben ja viel Erfahrung.
Ja, zum Glück haben wir wirklich hier Kolleginnen, die schon sehr lange für die Krebshilfe tätig sind, die mit extrem viel Engagement, Empathie, aber auch Fachwissen hier begleiten können und helfen können. Und zum Beispiel eines unserer ganz wichtigen Projekte ist das Thema Mama, Papa hat Krebs. Also wenn Kinder als Angehörige betroffen sind, versuchen wir hier die Eltern zu coachen, wie sie mit den Kindern in dieser diese Krankheit erklären können. Wie sage ich es den Kindern kindgerecht, aber auch die Jugendlichen, Verlustängste, was auch immer hier alles auftauchen kann. Die Kommunikation innerhalb der Familie zu optimieren, hier wirklich zu unterstützen, dass eben nicht zur Krankheit dazu noch zusätzliche Belastungen kommen.
Wie viele Expertinnen umfasst denn die Krebshilfe Oberösterreich?
Ja, wir haben derzeit 21 Kolleginnen und Kollegen, die sich um die Anliegen von Patienten und Angehörigen kümmern. Variiert immer natürlich ein bisschen, je nachdem, was auch gebraucht wird. Und natürlich das meiste ist psychologisch. Ich habe hier wirklich ein Team von Psycho-Onkologinnen auch, die eben gerade eben auch das onkologische Thema sehr, sehr gut abdecken können.
Hier, dass man auch diese Fragen stellen kann rund um die Therapie.
Genau, rund um die Therapie. Und ein gewisses Fachwissen auch ist natürlich dabei, wobei muss schon dazu sagen, medizinische Auskünfte geben wir nicht. Das wäre unseriös, da müsste man die Befunde kennen und so weiter. Aber alles drumherum versuchen wir schon auch abzudecken. Das geht Diätologie, das geht Nachsorge, das geht zu den Nebenwirkungen, was hier auftaucht. Ein ganz, ganz großes Thema bei einer Erkrankung ist zumeist auch das sozialrechtliche, arbeitsrechtliche.
Also, man fällt ja einige Zeit aus.
Man fällt aus, beziehungsweise eben geht es auch darum, und das finde ich zum Beispiel auch sehr großartig, wir haben Unternehmen, die sagen, wir haben Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die erkrankt sind, wie können wir die bestmöglich unterstützen? Also es ist wirklich bei uns ein ganz, ganz breites Thema der Unterstützung, des Auffangens, der Hilfestellung. Und wir möchten eben, dass wenn jemand zu uns kommt, sie das Gefühl haben, so, ich bin nicht alleine, ich muss hier nicht alleine durch.
Die Krebshilfe finanziert sich aus Spenden. Welche Aktionen machen Sie denn da in Oberösterreich, zum Beispiel in Österreich?
Also natürlich ist Pink Ribbon eines der großen Themen. Wir freuen uns, wenn jemand zum Beispiel ein Pink Ribbon Frühstück macht und da Spenden sammelt. Der Pink Ribbon Lauf in Bad Hall ist zum Beispiel wirklich ein Aushängeschild für unsere Arbeit. Also der Daniel Schneider mit seinem Team, die machen das schon so lange und sammeln hier Spenden für die Krebshilfe Oberösterreich, damit wir eben helfen können. Weil du hast das gesagt, wir sind wirklich fast ausschließlich spendenfinanziert und ich muss hier, um alle Bedürfnisse abdecken zu können, immerhin 800.000 Euro im Jahr aufstellen an Spenden. Und eine große Hilfe sind dabei die Schülerinnen und Schüler in diesem Lande und die natürlich Pädagoginnen und Pädagogen, die die Schüler betreuen, die machen die Hoffnungsrunden eben, wo eben dann Schülerinnen und Schüler nicht nur sich für sich selbst bewegen, sondern auch für Menschen, die eben Hilfe brauchen, sich bewegen, Runden laufen und da dann Spenden sammeln. Was fällt mir noch ein bei Spendenveranstaltungen? Wir haben demnächst einen Kino-Event vor einem Service-Club, also der eben uns auch hier unterstützt. Das sind schon tolle Sachen und ohne die könnten wir die Hilfe nicht stemmen. Das ist so. Also wir haben 4.500 Beratungen im Jahr und ohne diese tolle Unterstützung ginge das nicht.
Die Krebshilfe kümmert sich ja nicht nur um Brustkrebspatientinnen, sondern auch um alle anderen Menschen, die an einer Krebserkrankung leiden. Die können sich an die Krebshilfe wenden. Wenden sich mehr Frauen als Männer an die Krebshilfe?
Ja, weil natürlich, ich sag mal, das starke Geschlecht keine Hilfe braucht, aber dennoch, also und da bin ich auch für mein Team sehr stolz, wir haben immerhin ein Drittel der Beratungen machen wir für Männer. Also das heißt, auch Männer nehmen in Oberösterreich Hilfe in Anspruch und das finde ich jetzt wirklich stark, zu sagen, ja, ich mache mich stark, um stark sein zu können. Und in den anderen Bundesländern ist es ein Viertel, aber in Oberösterreich ist es ein Drittel der Männer und das zeigt auch, dass Mann ein großes Vertrauen in die Krebshilfe hat und das auch in Anspruch nimmt.
Für die Frauen gibt es ja den Oktober, für die Männer wird dann der November, Movember genannt, als Vorsagemonat, oder?
Der November ist eben, das Movember ist, kommt aus Australien mit dem Schnurrbart, aber bei uns ist das eben Loose Tie, also das heißt, damit wir ein Pendant eben zum Rosa Marschall haben, eben zur pinken Schleife, gibt es dann für die Männer Loose Tie, also sprich, Männer, macht euch locker und geht's bitte auch zur Vorsorgeuntersuchung, weil immerhin der Prostatakrebs über 7000 Männer, also 7200 ist aktuell die Zahl mit Neuerkrankungen oder Diagnosen
im Jahr in Österreich.
Genau.
Also das ist dann fast mehr als Brustkrebs, oder?
Ja, ist mehr als Brustkrebs. Also es erkranken auch, also es gibt auch mehr Erkrankungen überhaupt bei Männern
an mehr Krebs. Krebserkrankungen.
Ja, genau.
Das liegt am Lebensstil oder an den Genen?
Liegt sicher an beiden, ja, genau. Spielt halt natürlich immer rein. Der Lebensstil, also es gibt gewisse Dinge, die kann ich machen oder die sollte ich machen, um gesund zu bleiben. Es gibt Dinge, die sollte ich lassen, um gesund zu bleiben. Mhm. Die weiß man normalerweise. Und wie gesagt, im Jahr 2023, das ist die letzte Statistikzahl, gab es 46.500 Krebserkrankungen oder Diagnosen. Und wir gehen davon aus, wenn man so die Zahlen anschaut, welche da vermeidbar wären. Ja, und da gehen wir immerhin von einer stolzen Zahl von 12.000 Krebserkrankungen aus. Ja, wäre auch, wenn ich das auf Oberösterreich herabbreche, 2.000 Menschen, die sich eine Krebserkrankung ersparen würden.
Wenn sie nicht rauchen.
Wenn sie nicht rauchen. Natürlich, die Ernährung spielt eine Rolle und die Bewegung. Das ist das Nona nicht, ja. Aber auch die HPV-Impfung spielt hier hinein. Auch das sind sicher 2000 Fälle im Jahr. Eben nicht nur jetzt bei den Frauen Gebärmutterhals, sondern auch bei den Männern im Mundrachenbereich, Penis, Analbereich. Also auch das wäre.
Das ist die Impfung gegen die humanen Papillomaviren, HPV, die ja in den Schulen gratis angeboten wird und in Oberösterreich derzeit bis 30 Jahren gratis angeboten ist, wird.
Genau.
Und einen ziemlich hohen Schutz vor diesen Krebserkrankungen bietet.
Ja, also Australien, wieder das Thema Australien, die haben Gott sei Dank solche Krebserkrankungen so gut wie nicht mehr, ja, weil die Durchimpfungsrate eben da ist. Und dann gibt's noch zur Vorsorge die Koloskopie.
Die
Darmspiegelung. Wir haben 4.800 Darmkrebsfälle in etwa auch im Jahr. Und wenn man da 90%, jetzt dürfen Sie zu Hause auch schön rechnen, wie viele das sind, auch da wären 90% aller Darmkrebsfälle vermeidbar, alleine durch diese Darmspiegelung, durch die Koloskopie.
Weil bei der Koloskopie diese Polypen, diese Vorstufe für Krebs oder die sich dann so entwickeln können, weggezupft werden, ohne dass man es merkt, wenn man ja sediert ist.
Ja, und beim Rauchen haben wir es eh schon gesagt. Es ist auch so, dass mittlerweile mehr Frauen an Lungenkrebs versterben als an Brustkrebs. Also die Sterberate bei Lungenkrebs ist natürlich relativ hoch, weil es spät erkannt wird und Rauchen auch Brustkrebs befeuert. Also wie gesagt, ich steigere auch das Risiko, an Brustkrebs und Darmkrebs zu erkranken, massiv. Also nicht nur die Lunge, sondern auch die anderen andere Krebsarten sind eben durch das Rauchen definitiv dabei.
Weil Rauchen zellschädigend ist, genauso wie Alkohol.
Genauso wie Alkohol. Und das ist auch so eine Kampagne von uns, wo wir jetzt auch die Jugend vor diesen Snooze, in Kombination, also die Nikotin-Pouches in Kombination auch mit einer HPV-Erkrankung und so weiter. Also da brauche ich jetzt kein Wissenschaftler sein, dass mir klar ist, wenn ich hier meine Zellen schädige, dass das auch wieder zu neuen Krebserkrankungen führen wird. Ja, es liegt uns sehr am Herzen.
Wenn man bei der Krebshilfe arbeitet, ist das sehr belastend, weil man immer mit dem Thema täglich konfrontiert ist?
Also ich gestehe, als ich zur Krebshilfe gekommen bin, die ersten paar Monate, da ist man dann schon, da schaut man dann schon überall einmal, was ist das jetzt? Obwohl ich immer brav meine Vorsorgeuntersuchungen, Früherkennungsprogramme gemacht habe, aber nichtsdestotrotz, irgendwo hat man das dann schon. Man kommt da drüber. Die Arbeit ist anspruchsvoll, aber auch sehr, sehr bereichernd, weil man jeden Tag wirklich jemandem helfen kann. Und diese direkte Hilfe gibt so viel mehr, als man selbst hier investiert. Aber wir müssen schon auch sehr viel Selbstfürsorge betreiben, weil gewisse Schicksale schon sehr, sehr zu Herzen gehen. Wenn eben eine Familie kommt und wir hatten alles, also Mama oder Papa, Erstdiagnose, Palliativ und du weißt, du musst jetzt die Familie da unterstützen, dass sie das gut, trotzdem gut verarbeitet. Und vielleicht ein Satz dazu, warum es auch so erfüllend ist, diese Arbeit. Wir haben unlängst eine E-Mail bekommen von einem Vater, wo eben die Frau verstorben ist. Und er hat uns gesagt, er möchte uns nur mitteilen, dass es ihnen den Umständen entsprechend gut geht, den Kindern gut geht. Sie sind zwar traurig, aber durch das, dass wir eben seine Frau und auch die Kinder so gut auf das vorbereitet haben, durchbegleitet haben, können sie jetzt trotzdem gut weitermachen, das Leben gut weiterführen. Und ja, da kommen dann, wenn man so ein E-Mail bekommt, schon die Tränen, aber vor Rührung und auch durchaus voll Stolz, weil man einen Unterschied gemacht hat als Team, als Begleitung.
Und man fühlt sich dann nicht so alleine, wenn man da betroffen ist, weil man weiß, es gibt viele Menschen, die dieses Schicksal erleiden und man weiß, dass man wohin gehen kann, genau, und drüber reden kann.
Ja. Das,
was Krebs nicht mehr ist, ist, dass das irgend mit einem Tabu verhaftet ist. Das war ja früher so, das ist kaum mehr, oder?
Jein. Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass viele über ihren Krebs, ich sage das jetzt ganz bewusst so, nicht so gerne sprechen. Ein Großteil.
Es ist eine Schwäche.
Weil eben trotzdem das Thema Krebs nach wie vor schuldbehaftet ist. Das heißt, wenn ich Krebs habe, dann habe ich irgendetwas falsch gemacht. Ja, also diese auch wieder mit diesen Mythen und so weiter. Na, aber dieses Erkennen, dass Krebs einfach eine entartete Zelle ist und wir aus 100 Billionen Zellen bestehen. Na, stimmt nicht. Ich habe letztens wieder nachgeschaut, es waren 37 Billionen Zellen sind es, aus denen wir bestehen. Und dass da mal eine
entartet
oder krankhaft ist, das kann schon mal sein. Ja. Und deshalb ist auch Krebs eine Krankheit, die eben viele betrifft, ja, oder betreffen kann. Und dieses aber trotzdem es nicht als auch natürliche Gegebenheit sehen, sondern eben, ich habe jetzt etwas falsch gemacht. Ja, viele machen etwas falsch. Sie rauchen, sie ernähren sich extrem schlecht, sie bewegen sich nicht. Ja, da mache ich etwas falsch, aber allgemein für meine Gesundheit. Ja, da, aber jeder, der raucht, weiß, dass das nicht gesund ist. Ja, aber man tut's trotzdem, weil eben die Sucht gegeben ist. Ja. Und ich sage immer, Krebs, die haben etwas falsch gemacht. Das sagen ja auch, dann kommen ja auch die Tipps von Hunden, ja, das war, weil er eben sich so viel, weil er immer so krantig war oder was auch immer. Da gibt's ja so viele Dinge, was die Leute dann alle wissen, warum die das jetzt haben. Mhm. Und zum Beispiel Herzinfarkt, das ist der Heldentod, weil wir ja uns mehr oder weniger zu Tode gearbeitet haben oder wie auch immer, da spricht man darüber. Und bei Krebs ist es trotzdem noch etwas schuldbehafteter und da wollen wir schon auch aufklären, dass dem nicht so ist und die Selbsthilfegruppen, dieses Miteinander sich auszutauschen, hilft da schon sehr und ja, der offene Umgang sowieso.
Was sind denn jene Sachen, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich machen, so wie unser Podcast ja heißt?
Was mache ich täglich? Also jetzt so von April bis Oktober, November, jeden Tag in der Früh schwimmen gehen. Und wirklich die kleinen Dinge, die kleinen Freuden, die kleinen schönen Dinge des Lebens, ein Lächeln, ein Danke, ein Bitte, einfach wahrnehmen. Und das macht einfach unheimlich zufrieden.
Ja, danke recht herzlich für deinen Besuch und wir fordern noch einmal auf, alle, die uns zuhören oder die uns zusehen, doch zur Vorsorge zu gehen, sich selbst zu kontrollieren und wenn man diesen Brief bekommt, einfach die Nummer wählen vom nächsten Radiologieinstitut oder zur Gynäkologin gehen oder zum Gynäkologen und sich überweisen lassen.
Ja,
bitte. Es tut nicht weh. Aber es kann Leben retten.
Ja, bitte tun Sie es. Es kann vielleicht auch Ihr Leben retten. Und wie gesagt, wir würden uns freuen. Und vielleicht noch eine Anmerkung in eigener Sache. Es gibt dann jetzt ab dem 1. Oktober den Pink Ribbon Kalender.
Wir haben ihn da liegen.
Ja. Also gerne bei uns in der Krebshilfe anrufen. Kostet 15 Euro. Wir freuen uns auch, wenn man mehr spendet, klarerweise. Aber ein sehr, sehr netter, sehr netter Kalender, der auch gerne genommen wird. Also gerne auch bei uns jetzt zu haben und vielleicht auch selber etwas dann dafür zu tun.
Da kann man sich dann den Termin für die Vorsorge eintragen.
Richtig.
Danke recht herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.